Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Es gibt gefährliche Krankheiten und da muss man unbedingt absteigen. Und es gibt wirklich auch Leute, die sterben.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Höhe ist nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn man dem Körper nicht genug Zeit gibt, um sich anzupassen. Wenn du vorhast, in Zukunft mal eine Bergtour zu machen und noch nicht genau weißt, auf was alles achten musst, dann ist diese Folge genau für dich. Mein Name ist Fabio Schmid und ich will heute herausfinden, was im Körper passiert, wenn er einer extremen Höhe ausgesetzt ist. Wie man sich am besten akklimatisiert und was man im Notfall machen kann, wenn die ersten Symptome von einer Höhenkrankheit auftreten. Das mache ich zusammen mit meinem heutigen Gast, der Silvia Ulrich. Sie ist Professorin an der Universität Zürich und Direktorin der Klinik für Pneumologie am Unispital Zürich. Frau Ulrich, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüezi, Herr Schmid.
Haben Sie schon mal eine Höhenwanderung gemacht?
Ja, schon manchmal. Aber ich bin nicht ein Bergsteigerin, die jetzt auf extreme Höhen geht. Mein Höchste, wo ich je war, ist 6'000 Meter, immerhin.
Ab welcher Höhe fängt denn der Körper an, auf den veränderten Luftdruck zu reagieren?
Also sehr, sehr schnell eigentlich schon. Also schon ab 1'500 Meter. Aber so richtig, ich sage jetzt mal kritisch, wird es einfach je höher, desto kritischer, kann man es mal sagen. Und natürlich ist es auch sehr individuell verschieden. Also es gibt Menschen, die können relativ problemlos von 0 Meter auf 4'000 Meter und spüren gar nichts. Und andere haben mehr Probleme. Und meistens ist es so, wenn man vorbestehende Lungen- oder Herzkrankheit hat, hat man eher mehr Probleme. Aber es ist auch individuell verschieden. Und das Schlimmste ist für den Körper, wenn man oben schläft. Also nur einen Tag aufs Jungfraujoch gehen, das verträgen die meisten relativ gut, vor allem wenn sie keine Vorerkrankungen haben. Aber es gibt natürlich immer Leute, die merken es oben. Und die Problematik ist, dass wenn wir in die Höhe gehen, dann fangen wir sofort an, unsere Atemfrequenz und unsere Herzfrequenz zu vermehren. Das heisst, wir müssen mehr schnaufen. Und das passiert innerhalb von Sekunden, sobald die Hypoxie von der Höhe kommt.
Also Sie haben gesagt, man atmet schneller, der Blutdruck nimmt ja auch höher und die Herzfrequenz. Jetzt noch mal genau erklären, was im Körper denn ausgelöst wird und warum das ausgelöst wird?
Also, oder sobald Hypoxie rum ist in der Umgebungsluft, dann merken wir kleine Sensoren, die wir in unseren Gefäßen haben, unseren Gefäßen, die zum Hirn raufgehen, die merken dann, dass der Sauerstoffpartialdruck abnimmt. Und mit dem tut man viel schneller schnaufen. Und was dann passiert, ist, dass wir auch mit dem mehr Sauerstoff, den wir aufnehmen, mehr Kohlendioxid abgeben. Und dann kann es sein, dass der Kohlendioxidgehalt im Körper natürlich abnimmt. Das kann wiederum gewisse andere physiologische Effekte haben. Und die Herzfrequenz nimmt auch sofort zu. Und mit dem natürlich auch vorübergehend der Herzauswurf. Also das heisst, wir haben physiologische Veränderungen, die ganz wichtig sind für unseren Körper. Und wenn man noch höher geht, dann nimmt noch der Lungenarteriendruck zu. Weil sie in den Lungengefäßen die sich zusammenziehen, wenn wenig Sauerstoff um ist.
Was sind denn die ersten Symptome, wo man merkt, oh, jetzt wird es brenzlig?
Also es ist so, dass die meisten Leute, wenn sie in die Höhe gehen, einfach natürlich merken, dass das Herz ein bisschen schneller schlägt, dass man ein bisschen mehr schnaufen muss. Aber von den Krankheitsbeschwerden, die die Leute vermerken, ist eigentlich, dass Kopfweh etwas vom Wichtigsten ist. Und das hat mit dem zu tun, dass die Hirngefäße sich erweitern können, wenn die Verschiebungen sind von Sauerstoff und Kohlendioxid. Und dann können die Leute Kopfweh bekommen. Und nach ein paar Stunden gibt es auch Leute, die sogenannte akute Bergkrankheit bekommen können. Das ist aber so, dass die akute Bergkrankheit meistens erst nach mehreren Stunden bis sogar Tag auftritt. Häufig, wenn man eine Nacht oben geschlafen hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Avoletto gehen schlafen, weil man auf der Bernina wandern will oder so etwas. Und dann kommt bei dieser akuten Bergkrankheit kommen auch Magen-Darm-Beschwerden dazu. Also es wird einem vielleicht übel, man kommt Bauchweh über, die Leute müssen brechen, man wird ein bisschen schwindelig, duselig. Das ist die akute Bergkrankheit.
Mein Bruder war schon auf ein paar so 4000er und dann hat immer Basecamps und er hat auch ein bisschen Probleme gehabt, vor allem nach der ersten Nacht, wie sie sagen, eben wenn man da oben schläft. Warum ist denn das so krass für den Körper eigentlich? Das ist nicht mehr nice, weil er sich eigentlich würde gerne regenerieren, aber immer noch diesen Extrembedingungen ausgesetzt ist.
Also es ist ein bisschen so, dass jede Lungenkrankheit im Schlaf sich verschlechtert. Es hat mehrere Gründe für das. Einerseits liegen wir natürlich flach und dann hat unsere Lunge andere Verhältnisse zum beschnauft werden. Unser Zwerchfell ist auch flach und das Zwerchfell tut ja sich dehnen und dann geht Luft rein. Also das ist einerseits die Gründe. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass auch hier unten unsere Sauerstoffsättigung in der Nacht ein bisschen abfällt. Das ist immer so, weil wir ja liegen, das macht im Normalfall nichts. Und wenn wir jetzt in der Höhe oben sind und eben schneller schnaufen, mehr Kohlendioxid abschnaufen, dann in der Nacht noch liegen, dann kann es auch sein, dass so etwas passiert, was wir als Chain-Stoke-Respiration bezeichnen. Das heisst, dass die Atmung immer wieder kurzzeitig aufhört, weil man so viel CO2 abgeschnaufen hat, dass dann der Körper denkt, ich muss ja gar nicht mehr schnaufen. Dann hört man kurz auf schnaufen. Mit dem sinkt der Sauerstoff wieder ab. Und dann kommt wie ein sogenannter Rebound. Also das heisst, man muss dann wieder viel schneller schnaufen. Und dann macht die Atmung die ganze Zeit viel schnaufen, wenig schnaufen, viel schnaufen, wenig schnaufen. Und das kann ein sehr grosser Stress sein für den Körper. Und das heisst auch, dass dann kurzzeitig immer die Sauerstoffsättigung noch mehr abnimmt. Und das sind Problematiken vom Schlafen in der Höhe. Und das tut dann auch beschleunigen, dass man eben zum Beispiel eine akute Bergkrankheit bekommt.
Ist der Körper dann so ein Gewohnheitstier, dass er sich zum Beispiel irgendwie könnte anpassen, um konstant auf 6000 Meter zu leben?
Also 6000 ist jetzt gerade ein bisschen viel. Aber es ist so, dass die höchste Ortschaft, die wir so ein bisschen kennen, ist eine Stadt, die heisst La Rinconada. Und die ist in Peru. Und dort leben die Leute so etwa noch 5500, 5800 Meter konstant. Das ist möglich, aber ein sehr angenehmes, gutes Leben ist dort oben nicht mehr der Fall. Also dort hat es natürlich verschiedenste Auswirkungen auf den Körper. Ich denke, bis so dort, wo die meisten Städte ungefähr noch sind, also bis 3500, kann man relativ gut leben und hat eigentlich keine Einschränkungen. Aber wenn es dann höher geht, wird es schwieriger. Und was man auch noch sagen muss, das gibt auch Studien, die unsere Kollegen in Österreich gemacht haben, ist, dass zum Beispiel Leute, die zwischen 1500 und 2500 Meter leben in Europa, die sogar ein deutlich längeres Überleben haben, als die, die unten leben. Also Höhe kann auch einen Vorteil haben. Man ist sich noch nicht ganz sicher, wieso das der Fall ist. Also es gibt ja zum Beispiel auch schon Bestrebungen, dass man Leute nach Herzinfarkt die Hypoxie ein bisschen aussetzt, weil das eben macht, dass gewisse Gefäße im Herz dann sogar besser reinsprießen. Wieder. Also das heisst, da ist noch ganz viel zu erforschen, auch auf dem Gebiet, wo man noch nicht so weiss. Aber ich glaube, wenn man jetzt würde sagen, Hypoxie kann gefährlich sein, vor allem wenn sie sehr viel Hypoxie ist. Aber es gibt auch eine mässige Hypoxie, die sogar sehr positive Effekte könnte haben.
Die Leute, die Sie gesagt haben, in Peru, die auf 5500 Meter leben, wenn die runtergehen, müssen die sich wie auch akklimatisieren an die Höhenunterschiede gegen runter?
Die machen eigentlich das Umgekehrte relativ schnell. Die atmen dann weniger schnell, ihre Herzfrequenz geht runter oder so. Aber wir selber haben zum Beispiel eine Studie gemacht in Kirgisistan, wo wir Leute, die auf 3000 Meter ungefähr leben, runtergenommen haben. Und was wir erstaunlicherweise bei denen festgestellt haben, ist, dass ihre Gehstrecke, also so viel wie sie mögen laufen, dann sogar ein bisschen abgenommen hat. Wir wissen noch nicht genau, wieso das der Fall ist. Wir denken, dass die vielleicht einfach hier oben sehr gut adaptiert sind. Aber es gibt auch gewisse Hinweise, dass wenn man runtergeht und natürlich die Herzfrequenz abnimmt und mit dem auch die Atemfrequenz abnimmt, und mit dem auch der Herzauswurf abnimmt, dass es zumindest vorübergehend auch könnte sein, dass man sogar ein bisschen schlechter leisten mag. Also es ist nicht ganz so einfach. Aber wenn man raufgeht, dann ist auch so, also wenn wir jetzt alle akut in die Höhe gehen, dann mögen wir schon weniger leisten, als wenn man da unten leistet.
Welche Formen von Höhenkrankheit gibt es eigentlich alles?
Es fängt meistens an mit der akuten Bergkrankheit. Das ist eben die, die Kopfweh macht, schlecht macht, übel macht, so ein bisschen schwindelig oder so. Und die ist meistens in dem Sinn eklig für die Leute, aber nicht sehr gefährlich. Aber es gibt gefährliche Krankheiten und da muss man unbedingt absteigen. Und die gefährlichen Krankheiten sind vor allem das akute Hirnödem und das akute Lungenödem. Und das Hirnödem, also man denkt heute, soviel man weiss, ist, dass die akute Bergkrankheit eine Art wie eine Vorstufe könnte sein von dem Hirnödem mit dem Kopfweh. Also das heisst, wenn jetzt jemand Kopfweh hat in der Höhe, man ist zum Beispiel irgendwie losgewandert Richtung Aletsch, Concordia heute, irgendwas, übernachtet dort oben, hat ein bisschen Kopfweh, nimmt ein Profen, alles wird besser, dann ist es wahrscheinlich nicht so bedenklich. Hingegen, wenn es nicht besser wird, dann ist es sehr, sehr gut, wenn man absteigt. Und das Gleiche ist mit den Lungen. Also das heisst, man tut ja am Anfang ein bisschen mehr schnaufen oder so. Aber wir haben zum Beispiel Studien auch gemacht, wo man in die Margarita-Hütte rauf ist. Die ist beim Monte Rosa-Gebiet auf 4550 Meter. Und wenn man jetzt die Idee hätte, irgendwie von Zermatt geht direkt dort rauf, dann muss man sagen, dann würde ich die Idee unbedingt ausschlagen. Weil man muss dringend irgendwo zwischendrin mindestens ein bis zwei Mal übernachten. Weil sonst ist es einfach für viele Menschen zu gefährlich, gerade auf 4500 Meter zu übernachten. Und dann könnten die Leute ein Lungenödem bekommen. Und Lungenödem heisst, es bildet sich Wasser in der Lunge, man kommt so, fängt fast an zu schäumen, die Atmung wird schwieriger und es sterben die Leute an dem. Also das heisst, da muss man wirklich vorsichtig sein. Und mit dem komme ich gerade wahrscheinlich zu der wichtigen Frage. Also wenn man jetzt wette, so eine Bergtour machen oder irgendwo in Südamerika, in Nepal oder auch irgendwie in Afrika in die Höhe trekken, dann ist es natürlich enorm wichtig, dass man den Aufstieg sehr langsam gestaltet. Also man sagt zum Beispiel, dass ab einer Höhe von etwa 2500 Meter Schlafhöhe sollte man nicht mehr als 3 bis maximal 500 Meter weiter rauf in der Nacht. Also lieber immer langsam sich ansteigern. Und das wüssten eigentlich auch Organisatoren von solchen Bergtouren, dass man eben nicht gerade mit irgendwelchen Neulingen auf 4500 Meter geht, übernachten.
Gibt es denn auch Höhenkrankheiten, die Langzeitschäden hinterlassen?
Also ich würde sagen, wenn man jetzt ein Hirnödem gehabt hat, ist es sicher nicht so friedlich. Also man muss sehr schnell absteigen und auch bei einem Lungenödem. Und es gibt wirklich auch Leute, die sterben an solchen sehr gefährlichen Krankheiten. Also da muss man einfach runter. Jetzt von der Langzeitfolge, es ist natürlich auch so, dass gewisse andere Krankheiten können akzeleriert sein in der Höhe. Also man weiss zum Beispiel, dass es auch könnte mehr Lungenembolien geben. Ich meine, wenn jetzt jemand schon eine vorbestehende Herzkrankheit hat, dann ist man vielleicht in der Höhe noch ein bisschen geförderter, je nachdem, dass man auch mal einen Herzinfarkt haben kann. Aber ich sage jetzt mal so, wenn man heil wieder oben runtergekommen ist, dann glaube ich nicht, dass es Langzeitfolgen hat. Wir haben zum Beispiel auch Studien gemacht, also Kollegen von mir hier am Unispital, wo man zum Beispiel auch die Augen angeschaut hat. Das war auf einer Expedition in Muztagatta mit dem Professor Konrad Bloch bis 7000 Meter. Und dort haben unsere Kollegen auch von der Augenklinik Augenhintergründe untersucht. Und wir wissen, dass zum Beispiel bei den gesunden Leuten, die dort sind, auch mehr Blutungen in den Augen gehabt hat. Aber zum Glück sind die alle für die Leute nicht mit einem Langzeitschaden verbunden gewesen. Also die sind wieder weggegangen und sofern wir wissen, haben die auch keine Spätfolgen. Aber ganz alles weiss man von dem natürlich auch nicht, weil wir haben ja nicht Studien, wo man die Leute irgendwie Jahrzehnte später nochmal untersucht.
Sie hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, eben, wenn man Symptome merkt, ist es sehr wichtig, dass man absteigt. Aber was kann man im Notfall machen, wenn es jetzt zum Beispiel, wenn man zu weit weg ist vom Tal?
Also aber möglichst Abstieg ist das Wichtigste. Sonst natürlich, wenn man hat, Sauerstoff nehmen. Weil mit Sauerstoff ist alles, ich sage jetzt mal, reversibel. Dann gibt's auch so wie Zelte, wo man rein kann, mit so Pumpen, die dann wieder den Luftdruck erhöhen. Also, die kann man sogar kaufen in gewissen Orten, wo man die mitnehmen kann. Also, es ist wie eine Art Notfallzelt, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Trekking-Expedition geht oder irgendwo auf eine wirklich sehr hohe Höhenwanderung. Und dort kann man rein. Aber das ist natürlich eine vorübergehende Geschichte, bis man dann evakuiert werden kann. Sage ich mal. Weil man kann ja nicht in dem Zelt bleiben, auf ewig. Und dann ist auch noch, es gibt andere Sachen, die man kann nehmen. Also es gibt auch noch gewisse Medikamente, die man gesehen hat, dass sie zum Beispiel ein Hirnödem oder ein Lungenödem können verbessern können. Das ist zum Beispiel auch Cortison oder gewisse Mittel wie Tadalafil hat man auch untersucht. Problematik ist halt einfach, die Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Die sind nicht für alle gut verträglich. Und ich würde extremst warnen davon, einfach mit irgendeinem Medikament in der Tasche, ohne professionelle Begleitung, irgendwo aufzusteigen, wo man nicht mehr absteigen kann. Also, das kann sehr gefährlich werden. Es gibt auch prophylaktische Medikamente, die man nehmen kann. Es gibt zum Beispiel ein Medikament, das heisst Diamox. Das ist ein uraltes Medikament. Und dort hat es einen Wirkstoff drin, der heisst Acetazolamid. Und das Medikament, das hilft den Leuten, dass sie ein bisschen schneller schnaufen. Und mit dem schnellen Schnaufen hat man auch eine bessere Akklimatisation. Zum Beispiel, wenn man jetzt von hier würde relativ direkt auf La Paz oder auf Lhasa gehen, dann könnte man das sich überlegen, dass man das die erste Zeit prophylaktisch nimmt.
Mit so vorsorglich Ibuprofen oder Aspirin bei so höheren Anwendungen ist nicht zu empfehlen?
Also vorsorglich nicht, aber es ist sicher nicht schlecht, so etwas dabei zu haben, wenn man dann wirklich Kopfweh überkommt. Und dann kann man das auch nehmen. Man muss aber einfach daran denken, wenn dann das Kopfweh wirklich nicht aufhört, dann sollte man abschneiden.
Sie sind auch immer wieder erwähnt, Akklimatisierung ist sehr wichtig. Bei jeder Mount Everest-Doku sieht man die Basecamps, die sind ja auf so einer Höhe, dass sich der Körper gut anpassen kann. Was Sie auch gesagt haben, die Geschwindigkeit des Aussteigens ist auch sehr, sehr wichtig. Jetzt, wie wichtig ist denn das Fitnesslevel eines Menschen bei der Akklimatisierung?
Also insgesamt ist es einfach so, jede fitte Person hat überall viel bessere Chancen in der Medizin. Also das weiss man von allen, sei es man geht in eine Operation rein, hat irgendeine chronische Krankheit, also fit bleiben ist A und O. Und ich würde auch niemandem empfehlen, auf irgendeine hohe Tour zu gehen, ohne dass man das entsprechende Fitnesslevel hat. Also ich meine, die sich einfach mit Zehntausenden von Franken irgendeinen Trip in die Höhe organisieren und selber nicht fit sind, das kann natürlich sehr gefährlich werden. Also die Fitness ist sehr wichtig, aber, jetzt kommt das grosse Aber, wir dürfen natürlich auch nicht denken, ich bin ja so fit, ich laufe hier den Zürich-Marathon, jetzt kann ich problemlos dort raufgehen. Also das ist auch nicht der Fall. Also auch die fitten Leute müssen sich akklimatisieren. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es ist interindividuell sehr verschieden. Das heisst, am besten geht man ausprobieren. Also man tastet sich an, oder? Man geht mal irgendwie, ich würde jetzt nicht gerade irgendwie mit dem Basecamp auf Mount Everest anfangen, sondern man geht mal da in der Schweiz in die Berge, schaut mal, wie es denn für mich im Engadin, geht mal vielleicht auf Javelezzo oder so, wo man auch könnte wieder runter oder aufs Jungfraujoch oder macht mal dort eine Wanderung und tastet sich langsam an.
Und auch vielleicht einmal übernachten so in einer Hütte, oder?
Absolut. Oder ich meine, man hat immer wieder Leute, die haben vielleicht noch nie in einem Zelt übernachtet und gehen dann auf so eine Expedition mit. Der kommt natürlich noch ganz anders dazu, oder? Wie gehe ich mit Kälte um? Wie gehe ich mit anderen, ich sage jetzt mal, Umwelteinflüssen um, die dort oben passieren können? Also ich glaube, da muss man einfach schon sagen, da braucht es erfahrene Leute. Und wir haben ja auch immer wieder Leute gehabt, die dann wir haben jetzt noch so viel Gefährliches in den Bergen. Winterstürme, Sommerstürme, Gewitter, die sehr schnell kommen können. Also ich glaube, da braucht es einfach Erfahrung in allen Bereichen.
Frau Urli, ich danke Ihnen viel, viel mal für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Danke.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann folge uns doch auf Apple, Spotify oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.